ja noch gar nicht, was kommt. Seid mal etwas zurückhaltend. Aber das ist doch schön. Wir folgen dem Plan des Heiligen Geistes. Okay? Also, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Also, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, liebe Freunde, der bekannte Heidelberger Theologe und Professor für Neues Testament, Klaus Berger, vielleicht kennen ihn einige von euch, hat sein vor 5 Jahren veröffentlichtes kritisches Buch, man könnte es fast als ein Skandalbuch bezeichnen, es ist ja zurzeit eine gängige Rubrik, Skandalbücher zu veröffentlichen, wobei Skandalbücher immer deswegen ein Skandal sind, weil sich viele Leute darüber ärgern. Ob der Inhalt deswegen schon gleich ein Skandal ist, ist ein zweites. Also der Klaus Berger hat sein Buch »Die Bibelfälscher, wie wir um die Wahrheit betrogen werden«, in dem er die Theologenzunft, seine eigene Zunft einer kritischen Analyse unterzieht und dessen Lektüre ich empfehle. Kritische Lektüre natürlich, wir sollen immer Bücher kritisch lesen. Der hat dieses Buch mit folgendem Zitat abgeschlossen. Das ist der letzte Satz in diesem dicken Buch. Ich erwarte, im Bett zu sterben. Mein Nachfolger wird im Gefängnis sterben. Und dessen Nachfolger wird als Märtyrer auf einem öffentlichen Platz sterben. Dieser zitierte Satz von Klaus Berger, zitierte Satz, stammt von keinem Geringeren als dem früheren katholischen Erzbischof von Chicago, Francis Kardinal George. Und aus ihm spricht eine ungeschönte Sicht der Zukunft der christlichen Kirchen, besonders auch in der westlichen Welt. Der Zukunft ihrer Leiter und ihrer Mitglieder im Bett sterben, im Gefängnis sterben, öffentlich hingerichtet werden. Das, liebe Geschwister, ist keine Entwicklungslinie, die uns verwöhnte westliche Christen besonders verlockend erscheint. Und unter dem Gesichtspunkt einer werbenden Mitgliederpflege, die in der Landeskirche ja großgeschrieben wird, wirken solche Aussagen nicht gerade einladend. Doch wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, was der frühere Erzbischof von Chicago als Zukunft beschreibt, nämlich im Gefängnis sterben und öffentlich hingerichtet zu werden. Das ist für Christen, seien es nun Bischöfe oder Pastoren oder einfache Christenmenschen, Frauen wie Männer, das ist für viele Christen heute in vielen Gegenden dieser Welt ihre aktuelle Situation. Ich denke zum Beispiel an die dramatische Situation der Christen in Nigeria. Ich hoffe, dass unsere Bundeskanzlerin, als sie jetzt in Nigeria war, das auch angesprochen hat. Ich denke an die Christen im Sudan, in Ägypten, in Pakistan, zunehmend auch in Indien, von Nordkorea ganz zu schweigen. Wir können eine lange Liste aufführen. Und wenn wir auf die weltweite Christenheit schauen und es nicht so tun wie die drei Affen, wie haben denn die drei Affen das gemacht? Nichts sehen, nichts hören, nichts reden. Wenn wir auf die weltweite Christenheit und in das Neue Testament schauen, dann erkennen wir immer deutlicher, Christsein hat seinen Preis. Christsein hat seinen Preis, das muss uns bewusst sein. Und das wollen wir auch nicht verschweigen. Das wird auch öffentlich. Es ging ja bei einem der Bilder auch darum, dass unsere Nachfolge öffentlich wird, dass wir sichtbar werden. Auch wenn wir unser Christsein heute noch recht komfortabel leben können, wofür wir auch dankbar sind. Gewiss, auch das soll erwähnt werden. Doch es muss uns klar sein, die Nachfolge Jesu hat nicht nur ihren wunderbaren Gewinn, nämlich das ewige Leben und die neue Welt mit und in Jesus Christus, unserem Herrn. Sie hat auch ihren Preis. Um dies zu bedenken, zu klären und zu entscheiden, stellen wir uns die Frage, die auch schon den dänischen Philosophen und Religionsphilosophen und Christen, nämlich Søren Kierkegaard, umgetrieben hat. Wollen wir Jesus bewundern oder wollen wir Jesus nachfolgen? Bei dieser so wesentlichen Frage, wollen wir Bewunderer Jesu sein oder wollen wir Nachfolger Jesu sein? Bei dieser so wesentlichen Frage will uns nun das Evangelium für den heutigen Sonntag die Geschichte der Heilung von den 10 aussatzkranken Männern, also die Jesus begegnen und die er heilt. Diese Geschichte will uns jetzt eine hervorragende Anschauungs- und Verstehenshilfe sein. Denn hier können wir diesen Unterschied ganz klar erkennen und hoffentlich von dem Wort Gottes inspiriert auch praktisch leben. Wer eine Bibel hat oder wie auch immer eine mediale Form, sich den Text anzueignen, Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Ich lese nach Martin Luther. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, besser gesagt schrien, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um, pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Schon die Ortsangabe, liebe Freunde, mit der diese Geschichte beginnt, ist nicht unwichtig, denn Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg nach Jerusalem. Sie sind auf dem Weg zum Ort der Entscheidung und der Erlösung, dem Ort des Heils für die Sünde und des Ortes des Gerichts über die Sünde. Und nun ist Jesus in diesem Grenzgebiet zwischen dem jüdischen Galiläa und dem für gläubige Juden fast heidnischen Samarien unterwegs. So ist der jüdische Messias, der Heiland der Welt, in einem recht problematischen Territorium unterwegs, wo er nicht nur mit Begeisterung empfangen wird. Ihr erinnert euch vielleicht an die andere Geschichte von dem Dorf, wo sie Jesus und seine Jünger abweisen, wo die Jünger was wollen. Herr, wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen. Das hat ihnen Jesus aber verboten. Also, dieser Bereich ist nicht unkonfliktär. Und gerade als er mit seinen Jüngern dabei ist, ein Dorf zu betreten, da sehen sie in gebotenem Abstand eine Gruppe aussatzkranker Männer. Wie auch immer haben diese 10 Gestalten ausgestoßen durch die Angst aus der Gemeinschaft der Gesunden, ausgestoßen aus Familie und Dorf und Synagoge, sind sie zu elendem Sterben verurteilt. Irgendwie haben diese 10 Gestalten erfahren, Jesus, der Heiler, der Prophet, ja vielleicht der Messias, wie auch immer, auf jeden Fall Jesus, der Meister, ist hier in der Gegend und jetzt erkennen sie ihn, ja, er ist tatsächlich da. Ohne Zögern rufen sie, schreien sie, betteln sie, jammern sie. Kein männlicher Stolz, keine vornehme Zurückhaltung, keine religiös-schickliche Distanz. Bremsen sie aus oder halten sie zurück. Nein, mit dem Rücken an der Wand, mit dem Mut der Verzweiflung oder besser gesagt mit dem Glauben der Verzweiflung, ergreifen sie ihre letzte Chance und schreien, Jesus, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser, hab Erbarmen mit uns. Wie sehr, liebe Freunde, sind in diesem Schreien Hoffnung und Verzweiflung untrennbar miteinander vermischt. Und es ist, das ist mir ganz wichtig, das an dieser Stelle auch zu betonen, und es ist damit ein echtes und ehrliches, die ganze Existenz umfassendes Gebet. Ja, es nimmt in der Verzweiflung, und wenn wir ehrlich sind, manchmal brauchen wir Menschen die Verzweiflung, um ehrlich zu beten. Ich denke, viele von euch kennen das. Es nimmt in der Verzweiflung Jesus Christus, den Heiland, den Retter, ernst und wendet sich hemmungslos an ihn. So wie es Jesus ja erklärtermaßen will: Alle eure Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Oder kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus, lieber Meister, hab Erbarmen mit uns. Dieses Gebet zu Jesus, dieser verzweifelte Hilferuf nach dem Retter, ist in all seiner egoistischen Not, denn sie sehen ja nur ihre eigene unheilbare Krankheit, doch Ausdruck echten Glaubens. Eben, dass Jesus wie auch immer helfen kann. Und das glaubt der Glaube, das erwartet der Glaube. Dieser Glaube, der als letzte Chance entdeckt wird, braucht die Verzweiflung. Braucht, um es salopp zu sagen, die harte Tour, um sich Jesus in die Arme zu werfen. Aber er tut es auch. Und ich denke, manch einer von uns kennt das auch. Denn natürlich wissen wir, Verzweiflung bringt nicht automatisch Glauben hervor. Not lehrt nicht automatisch beten. So wie Menschen nicht einfach automatisch aufs Alter, wenn es dem Sterben entgegengeht, fromm werden. Im Gegenteil, wir erleben heute in der westlichen Welt etwas kulturell im Grunde Erstmaliges, nämlich massenhaftes, gottloses Alter. Eine ganz eigene, wichtige Problematik auch für uns als Christen, dass wir im Grunde missionarische Strategien für alte Menschen brauchen. Also, Not und Verzweiflung und auch das Altwerden können das Herz von Menschen so hart und so bitter machen oder so abgestumpft sein lassen oder einfach routiniert, resignativ versackt, dass für den Glauben an Gott, für den Glauben an Jesus Christus gar nichts mehr zu holen ist. So steht also am Anfang der Begegnung dieser 10 kranken Männer mit Jesus ein Glaube der Verzweiflung, indem sie sich gemeinsam Jesus entgegenschreien, entgegenrennen. Es ist ganz wichtig, dass wir gestandene Christen, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns solche gestandenen Christen sind, dass wir diesen Glauben nicht als egoistisches, als unreifes, auf die Not fixiertes Gejammere abwerten. Wir sagen klar, der Hilfeschrei der 10 Männer ist vollwertiger Glaube, auch wenn er erst durch Not und Verzweiflung hervorgerufen wurde, weil er sich bedingungslos an Jesus wendet und weil er sich hemmungslos in seine Arme wirft. Ein fundamentales Kennzeichen für echten Glauben, sich bedingungslos an Jesus wenden, sich hemmungslos in seine Arme zu werfen. Nicht warum Glaube entsteht. Wenn ihr mal ehrlich seid, wie war es denn bei euch? Nicht warum Glaube entsteht, sondern was Glaube macht, ist die entscheidende Frage. Das ist das Kennzeichen. Wir können nicht aufgrund der Entstehungsbedingungen von Glauben sagen, ja, das ist reifer Glaube, guter Glaube, vollwertiger Glaube. Nein, was der Glaube macht, dass der Glaube zu Jesus führt, das ist das entscheidende Kennzeichen. Um auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, Jesus bewundern oder Jesus nachfolgen, das ist hier im gemeinsamen gläubigen Hilfeschrei der Verzweiflung noch nicht unterschieden. Einverstanden? Jetzt kommt der zweite Schritt. Jesus sieht diese Menschen mit den Augen der Liebe. Er sieht sie in ihrer ganzen erbärmlichen Not. Das schreckliche Todesurteil ihrer Krankheit, ihre elende Verzweiflung. Er sieht diese miserablen Gestalten mit seinem liebenden Herzen. Die, die ständig übersehen werden, ja von denen, vor denen die anderen die Flucht ergreifen, weil sie Angst vor Ansteckung haben. Wenn andere sie sehen, heißt es nichts wie weg, der Ort ist gefährlich. Jesus aber ist anders. Der Messias Israels und der Heiland der Welt lässt sich das Elend dieser 10 aussatzkranken Männer zu Herzen gehen. Er spürt ihren Schmerz. Er empfindet ihre Verzweiflung mit. Und er reagiert auf ihren Verzweiflungsschrei nun ganz fast schockierend unspektakulär. Er sagt ohne großes Aufhebens zu ihnen, so als wäre es einfach das Allernormalste der Welt, was er sagt. Er sagt ohne großes Aufhebens zu ihnen, geht hin zu den Priestern und zeigt euch ihnen. In Klammer gesagt, sie sollen feststellen, dass ihr gesund geworden seid. Ist uns klar, was hier passiert, liebe Freunde? Jesus sagt zu 10 schwerst kranken Männern, sie sollen zur kultischen Reinheitsbehörde gehen, das waren nämlich die Priester, damit ihre Gesundheit festgestellt wird. Jesus spricht also diesen schwer Kranken ihre Heilung zu, während sie sichtbar noch krank sind. Geht zu den Priestern, die stellen eure Heilung, eure kultische Reinheit fest. Das ist gewaltig. Was Jesus hier scheinbar ganz selbstverständlich sagt und tut, diese Männer sind ja noch ganz in ihrer Krankheit gefangen. Diese Krankheit definiert sie. Ihr elendes, hoffnungsloses Leben, ihr sichtbares Sterben, dieses Verfaulen am lebendigen Leib, das war nämlich der Aussatz damals, in dieses tödliche Gefängnis ihrer Krankheit hinein spricht Jesus jetzt ihre befreiende Heilung. Genauer gesagt, die Beauftragung zur Heilung. Doch sie sind noch im Gefängnis ihrer Krankheit. Nun, liebe Geschwister, brauchen die 10 Männer eine weitere entscheidende Dimension des Glaubens. Der Glaube der Verzweiflung, der reicht alleine jetzt nicht mehr. Er war wichtig, weil er sie zu Jesus getrieben hat. Doch jetzt geht es um einen Glauben, der vertraut, der bereit ist, sich Jesus und seinem Wort anzuvertrauen. Diese 10 Männer brauchen jetzt einen Glauben, der seinem Wort, der Jesu Wort, mehr vertraut als dem, was sie selber im Moment sehen und wahrnehmen und erleben. Kurze biblische Einblendung. Wir erinnern uns an den ungläubigen Thomas in Johannes 21, im Rahmen der Ostergeschichte, der Auferstehungsbegegnung, der erst glauben kann, wenn er den Auferstandenen gesehen und berührt hat. Jesus geht liebevoll auf diesen Thomas ein. Und er zeigt, allerdings muss er es eine Woche aushalten. In der Situation, wo die anderen Jesus als den Auferstandenen schon erlebt haben. Das war sicher nicht einfach für alle Beteiligten. Aber Jesus geht liebevoll auf diesen Thomas ein und zeigt sich ihm. Er sagt allerdings auch zu Thomas, was sagt er zu ihm? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Denn es ist klar, Thomas mit seinem Glauben, der erst glauben kann, wenn er die sichtbare Bestätigung vor sich hat. Ich glaube nur, was ich sehe. Also, wenn er sieht, was er glaubt, der Thomas käme in dieser Situation nicht weiter. Denn die 10 Männer sehen ja noch nichts, als Jesus ihnen ihre Heilung zuspricht. indem er sie beauftragt, zu den Priestern zu gehen. Oder schauen wir uns die Berufung des Petrus in Lukas 5 an. Jesus schickt den Petrus, den erfahrenen Fischer, der die ganze Nacht gearbeitet hat mit seinen Leuten und nichts gefangen hat. Jesus schickt diesen erfahrenen Fischer am helllichten Tage, also unter deutlich schlechteren Bedingungen, erneut hinaus und sagt zu ihm, geh hinaus, fahr hinaus aufs Meer und werf deine Netze aus. Und wie ist die Reaktion von Petrus? Petrus sagt ehrlich, Herr, das ist völlig unrealistisch. Das widerspricht meiner ganzen langjährigen Berufserfahrung und Lebenserfahrung. Und jetzt kommt's. Aber auf dein Wort hin werde ich erneut hinausfahren. Wir brauchen also einen Glauben, liebe Geschwister, in dem wir Jesus und seinem Wort mehr vertrauen als unserer eigenen Erfahrung, als unserer eigenen Wahrnehmung und auch als unserer eigenen Vernunft. Und so ist es der Glaubensschritt der aussatzkranken Männer, dass sie sich tatsächlich auf den Weg zu den Priestern machen, obwohl sie noch nichts von einer Besserung, geschweige denn von einer Heilung, an sich selber sehen und spüren. Bei den aussatzkranken Männern ist ihre Krankheit ihre Erfahrung. Hier kennen sie sich aus. Und so geht es auch uns, liebe Geschwister. Auch wir haben viele Bereiche, in denen wir uns sehr gut auskennen, in denen wir sehr erfahren sind und wissen, was geht und was nicht geht. Und nun ist der entscheidende Glaubensschritt, ob wir dem Wort Jesu, wenn es uns über diese Erfahrungen hinausführt, ob wir dem Wort Jesu, das vielleicht sogar im Gegensatz zu unserer Erfahrung steht, ob wir diesem Wort Jesu mehr glauben als unserer Erfahrung. Ob wir diesem Wort Jesu mehr glauben als dem, was wir sehen und bisher wissen. Die Aussatzkranken dachten einerseits mit dem Recht der Erfahrung, wie sollen wir zu den Priestern gehen, dass sie unsere Gesundheit feststellen, wir sind doch noch krank. Und doch machen sich die 10 auf den Weg zu den Priestern. Sie gehen das Glaubenswagnis ein, dem Wort, das Jesus zu ihnen sagt, gehorsam zu sein. Und sie erleben das Wunder, sie werden unterwegs gesund. Oft, liebe Geschwister, geschehen Wunder des Glaubens unterwegs, erst wenn wir bereit sind aufzubrechen. Das ist also der Schritt 2. Aus dem Glauben der Verzweiflung wird ein Glaube, der dem Wort Jesu vertraut, der diesem Wort mehr vertraut als der begrenzenden eigenen Lebenserfahrung. Und das Erstaunliche ist auch, dass hier die 10 immer noch beieinander sind. Gemeinsam hören sie das Wort Jesu. Gemeinsam vertrauen sie ihm, obwohl sie noch nichts sehen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg und erleben unterwegs gemeinsam das Wunder der Heilung. Gemeinsam gehen sie zu den Priestern und lassen sich ihre Heilung bestätigen. Noch immer ist in ihrem Glauben Bewunderung und Nachfolge nicht geschieden, nicht zu unterscheiden. Doch nun, liebe Freunde, passiert etwas höchst Erstaunliches. Denn jetzt trennen sich plötzlich die Wege. So, die vorher so gemeinschaftlich durchlitten, durchhofft und erlebt wurden. Jetzt, wo diese verzweifelte Notgemeinschaft ihrer Krankheit, die sie zu Jesus trieb, zu Ende ist, sind plötzlich 9 von den 10 auf und davon, nachdem sie die offizielle Bestätigung ihrer Gesundheit hatten. Also als sie das hatten, was sie sich so ersehnten. Der Glaube der 9 Männer hielt so lange, solange sie Jesus, den Geber der so verzweifelt gewünschten Gabe, brauchten. Als sie die Gabe, als sie die Gesundheit dann hatten, Als sie Jesus nicht mehr brauchten, war die Sache vergessen und vorbei. Es erinnert mich ganz stark an das Bild, was du hattest, Heidi. Dieses Bild mit den zwei Paaren der Schuhe. Die Neuen sind in die alten Schuhe jetzt wieder eingestiegen. Das ist eine ganz deutliche Beschreibung dessen. Der eine, der hat die neuen Schuhe dann angezogen. Also, der Glaube der Neuen hielt so lange, solange sie Jesus als den Geber der Gabe brauchten. Und als sie die Gabe hatten, war Jesus ihnen egal. Auf und davon ins neue Leben mit den alten Schuhen. Also das neue Leben hält dann auch nicht lange. Das ist der Glaube der Bewunderer. Jetzt können wir es genau beschreiben. Das ist der Glaube der Bewunderer. Jesus ist gar nicht übel. Nein, Jesus ist gar nicht übel, wenn man ihn braucht. Aber wir bestimmen, wann und wie wir ihn brauchen. Und ganz besonders bestimmen wir auch, wann wir ihn nicht mehr brauchen. Erkennen wir, liebe Geschwister, wie aktuell diese Analyse auch nach uns greift? Stehen wir nicht alle ständig in der Gefahr, einen Bewunderungsglauben zu leben? Ja, natürlich glauben wir an Jesus, sonst wären wir ja nicht hier. Aber zu unseren Bedingungen, ausgerichtet an unseren Bedürfnissen. Auch ich erlebe immer wieder, dass ich sehr intensive Gebetszeiten habe, gerade in Situationen, in denen es mir nicht gut geht, in denen ich mir Sorgen mache, in denen ich Probleme habe. Und wenn es mir dann besser geht, wenn Jesus mir dann geholfen hat, dann merke ich auch, dass mein Rufen, dass mein Beten, Jesus, hilf mir, Jesus, erbarme dich meiner, dass das schwächer und oberflächlicher wird. Es scheint wirklich so, dass Jesus immer wieder bei uns gestandenen Christen auch den Weg der harten Tour gehen muss, damit wir aufwachen, damit wir vom Bewunderungsglauben, der Jesus unter unsere Bedingungen zwingen will, zum echten Glauben der Nachfolge kommen. Und was ist das Kennzeichen des Glaubens der Nachfolge, der sich Jesus unter seinen Bedingungen anvertraut, der sich auf seine Wege einlässt, der seine Schuhe anzieht, auch wenn wir diese Wege nicht kennen? Wisst ihr es? Es sind die Treue, die Dankbarkeit und das Gotteslob. Während sich die Neuen auf und davon ins gesunde Leben stürzen und mit ihrer Not auch einfach den vergessen, der ihnen in ihrer Not geholfen hat, hält der eine inne. In seiner Freude geht er zur Quelle seiner Freude, in seiner Dankbarkeit geht er zur Quelle seiner Dankbarkeit zurück, lobt Gott mit lauter Stimme und fällt Jesus dankbar zu Füßen. Und das ist ausgerechnet noch ein Samaritaner, also ein Fremder, ein Fastheide. Jesus ist erstaunt, dass nur einer in treuer Dankbarkeit und in der Freude an Gott zurückkommt, wo er doch 10 gesund gemacht hat. Allein diesem einen aber sagt er: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und so ist der Unterschied, liebe Freunde, zwischen dem Glauben, der Jesus nur bewundert, und dem Glauben, der Jesus bereit ist, der bereit ist, Jesus nachzufolgen. Unser treuer Dank an Jesus, unser ausdauerndes und bleibendes Gotteslob, unabhängig von unseren Bestimmungen, Stimmungen und Lebenssituationen. So kann uns Jesus führen und leiten. So kann er uns prägen und formen, dass wir seinem Bild ähnlich werden. Die Dankbarkeit ist die Tiefendimension des Vertrauens. Denn in der Dankbarkeit kommunizieren wir mit Jesus von Herz zu Herz. In dieser Dankbarkeit nistet sich die Freude ein, dass wir zu Jesus gehören dürfen und dass wir ihm treu sein dürfen. Dass Jesus der Herr, unser Herr, der Sieger ist, dass wir der Herrlichkeit entgegengehen und heute schon in seinem barmherzigen Licht im Kraftfeld seiner Gnade leben. Dietrich Bonhoeffer, der mit seiner ganzen Existenz uns harmlos gewordenen Christen in Deutschland zeigt, dass Christsein seinen Preis hat und uns zum Spurwechsel herausfordert, zum Spurwechsel vom Bewunderungsglauben zu einem radikalen Glauben der Nachfolge Jesu. Dieser Dietrich Bonhoeffer, selbst erst 33 Jahre alt, schreibt 1939 in einem Rundbrief an junge Pastoren, die aus seinem Ausbildungsseminar, die da die Ausbildung gemacht haben, das Vikariat und dann Pfarrer wurden. Bonhoeffer schreibt, das Erste, was uns die Heilige Schrift über die Freude sagt, lässt sich zusammenfassen in dem Liedanfang Jesu, meine Freude. Das ist der Grundton der biblischen Verkündigung von der Geburt Christi, vom Anbruch des Reiches Gottes in der Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern, von seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben, die wir nicht lösen können, nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und an seiner Herrschaft freuen. Das gehört wieder zu den einfachsten Dingen, die wir über den Schwierigen gerne vergessen. Dass wir uns an Jesus Christus freuen lernen, wie die Kinder. Ist es nicht schlimmste Undankbarkeit und Verstocktheit unseres Herzens, wenn uns der, der uns zum Heil, zur Errettung kam, nun zur Last wird? Mit der Freude an Christus geht uns auch die Liebe zu ihm und der Glaube an ihn verloren. Ohne die Freude an dem menschgewordenen und auferstandenen Sohn Gottes geraten wir ins Murren, in den Widerspruch, in die Traurigkeit. Wie finden wir aber solche Freude? Allein durch den festen Glauben, Jesus lebt. Wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt, dass er sich bezeugt, uns führt und hilft, wie sollten wir da nicht ebenso froh werden wie die Jünger, als sie ihn am Ostermorgen sahen? Soweit Dietrich Bonhoeffer. Welcher Weg, liebe Geschwister, liegt also vor uns? Egal, ob wir junge, erfahrene, alte Christen sind, der Weg vom Bewunderer Jesu zum Nachfolger Jesu, damit auch Jesus zu uns persönlich sagt, steh auf, geh deinen Weg mit Freude, denn dein Glaube hat dir geholfen. Ja, Christsein hat seinen Preis. Wir werden es zunehmend erleben, wenn wir Jesus treu bleiben, gerade auch in der Öffentlichkeit. Aber der Gewinn, die Freude, die Herrlichkeit, die wir mit Jesus erleben, ist jeden Preis wert. Darauf bekennen wir gemeinsam mit dem Wochenspruch dieses Sonntags: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das machen wir nochmal zusammen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.